Ihr hört die fünfte Folge des Podcasts Vibes and Bytes. Zu Gast in dieser Folge ist Stefan Krebs, der aktuelle CIO des Landes Baden-Württemberg. Bevor wir jedoch in das Interview mit Herrn Krebs einsteigen, müssen wir eine Sache einordnen. Das Interview mit Herrn Krebs haben wir bereits vor wenigen Wochen geführt. In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass Herr Krebs seine CIO-Tätigkeit demnächst an seine Nachfolgerin abgeben wird. Da das zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt war, konnten wir dies im Interview nicht thematisieren. Das ändert aber selbstverständlich nichts an all den erreichten Meilensteinen, die in der Folge angesprochen werden, und natürlich auch nichts an der Leidenschaft, mit der Herr Krebs die wichtigen Projekte und Vorhaben Baden-Württembergs im digitalen Bereich bisher vorangetrieben hat. Die Einblicke, die Herr Krebs im Interview gibt, sind nach wie vor aktuell. In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Hören der fünften Folge von Vibes and Bytes.
Im Allgemeinen ist es so, dass ich morgens, wenn ich ins Büro fahre, noch nicht weiß, wie der Tag endet. Wie merken Sie als Land, wenn Sie irgendwas besonders gut gemacht haben? Wenn der Bund auf einmal sagt, er würde das auch gerne nutzen. Wir werden eine Zentralisierung der IT-Leistungen in den Ländern haben. Ich glaube, dass es wirklich so weit kommen wird, dass sich Länder noch mehr zu Konsortien zusammenschließen, wie das bisher erfolgt ist. Da sehe ich Baden-Württemberg als starkes Land.
Klingt nach Amt.
Denkt man zumindest.
Dann lass uns damit mal aufräumen. Ihr seid hier bei Webs and Bytes.
Der Podcast der IT-Landesoberbehörde aus Baden-Württemberg.
Dann let's go. So, wir sind wieder da mit einer neuen Folge Vibes and Bytes, wie immer mit Marvin Schenzelotz.
Hi.
Und mit mir Lena Scherer. Letztes Mal haben wir über die bundeseinheitliche Justizcloud gesprochen. Heute spannen wir den Bogen etwas weiter. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast und das ist Stefan Krebs.
Hallo.
Ich versuche jetzt einfach mal, Sie vorzustellen. Herr Krebs, stoppen Sie mich einfach und rufen Sie rein, wenn irgendwas nicht stimmt. Sie sind der Beauftragte der Landesregierung für Informationstechnologie. Es geht nicht so leicht über die Lippen, viel leichter geht über die Lippen Chief Information Officer. Das klingt auch deutlich cooler und die Abkürzung dafür ist CIO. So nennen wir sie hier. Das passt, ne? Genau.
Das hat sich im täglichen Leben so sehr gut eingebürgert, weil, genau, wie Sie gesagt haben, die anderen Bezeichnungen sehr sperrig sind.
Und Sie verantworten quasi die gesamte IT-Strategie der Landesverwaltung von Baden-Württemberg und haben die Aufsicht über uns, über die BitBW.
Stimmt.
Genau. Und Sie vertreten Baden-Württemberg natürlich auch im Bund- und länderübergreifenden IT-Planungsrat. Da werden wir später nochmal ein bisschen drüber quatschen. Gleichzeitig sind Sie aber auch CDO, also Chief Digital Officer. Und das hat also was zu tun mit der ressortübergreifenden Digitalisierungsstrategie des Landes.
Richtig.
Perfekt. Sie sind Diplom-Verwaltungswirt, das haben Sie studiert. Sie waren mehrere Jahre Entwickler und Projektleiter bei der Datenzentrale Baden-Württemberg. Dann haben Sie einen längeren Ausflug in den Bankensektor gemacht, unter anderem im IT-Sicherheitsmanagement der LBBW und dann in verschiedenen Führungspositionen der Finanzinformatik. Das ist der IT-Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich hatte es, glaube ich, in der Folge mit Björn Beck erwähnt. Ich habe auch eine Sparkassenvergangenheit. Ich habe oft mit der FI zu tun gehabt. Wir haben oft telefoniert. Also nicht wir beide, sondern die FI und ich. Und dann sind Sie aber zum 1. Juli 2015 eben zum Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie ernannt worden. Und heute sitzen Sie hier bei uns im Podcast als CIO. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Gleichzeitig steht in Ihrem Titel noch etwas sperrig, Ministerialdirektor. Jetzt haben wir einige Hörer, die nicht aus dem öffentlichen Dienst kommen, für die dieser Begriff vermutlich der komischste ist und CIO eher was Übliches. Da ist ein Wechsel gewesen zwischen Wirtschaft und öffentlicher Dienst oder Sparkassen und öffentlicher Dienst. Wie kam es dazu?
Ja gut, das ist eine lange Geschichte. Sie haben das ja vorhin schon richtig gesagt. Ich habe Diplom-Verwaltungswirt studiert. Als ich die berufliche Entscheidung getroffen habe, was ich denn nach dem Abitur machen wollte, war mein Ziel, eine generalistische Ausbildung zu machen, die mir später in meiner beruflichen Laufbahn viele Möglichkeiten eröffnet. Mein Fernziel war damals schon, im Bereich Informatik tätig zu werden. Es war aber damals noch nicht ganz so üblich, dass man Informatik studiert. Und deshalb habe ich eine generalistische Ausbildung gewählt, die ich auch abschließen konnte. Und was für Sie jetzt vielleicht heute nicht so einsichtig ist, ich habe damals, als ich 19, 20 war, bereits zwei Computer zu Hause gehabt, einen C64 und einen CPC464. Das war damals absolut unüblich. Also heutzutage hat sowas jeder. Damals war das eher außergewöhnlich. Es war auch außergewöhnlich, dass sich jemand damit programmiert Themen auseinandersetzt. Und deshalb war es für mich dann nachher auch naheliegend, als ich die Staatsprüfung abgeschlossen habe, zur Datenzentrale zu gehen. Das war das damalige Softwarehaus des Landes Baden-Württemberg. Ich habe damals über Training on the Job noch über 3 Jahre eine Zusatzausbildung bekommen, die mir heute noch extrem viel hilft. Auch das sind Dinge, die man heute nicht so kennt. Ich habe damals sehr maschinennah Assembler programmiert, an der Maschine. Da hat man damals Dinge, die sind heute bei Strafe verboten, dass man in der Laufzeit des Programmes Änderungen am Code durchgeführt hat. Das hat man einfach machen müssen, weil man so wenig Speicherplatz hatte, sowohl in den Hauptspeichern wie auf den Plattenmedien. Da musste man schon einige Dinge tun, die man heute, wie gesagt, da würde man wahrscheinlich sogar disziplinarisch belangt, wenn man so etwas tun würde. Ja, und das habe ich einige Zeit gemacht. Dann habe ich zum regionalen Rechenzentrum Franken gewechselt. Das war der Produktionsbetrieb der Datenzentrale, weil ich einfach auch ein Gefühl gewinnen wollte, wie sieht es denn tatsächlich aus, wie läuft Software. Das war ein klassischer Großrechnerbetrieb, auch das mit Dingen, die man heute so nicht kennt. Man hat immer von der Turnschuhgeneration geredet. Das waren eigentlich die Leute mit dem PC. Ich habe immer gesagt, eigentlich sind die Großrechnerleute die Turnschuhe, weil die brauchen eigentlich bequeme Schuhe, bis sie um ihren Rechner rumgelaufen sind. Das waren halt, wie gesagt, andere Zeiten. Ich habe aber dann recht schnell die Unflexibilität des öffentlichen Dienstes, damals insbesondere die Einstufung von IT-Personal, das hat mir nicht gefallen. Und deshalb habe ich irgendwann mich entschieden, kurz nachdem ich Beamter auf Lebenszeit geworden war, dieses Patent zurückzugeben. Ich weiß noch, ich habe die damalige Personalabteilung wirklich in Krisen geschickt, weil das noch nie vorgekommen ist, dass einer den Beamten, ja, den Beamten auf Lebenszeit zurückgibt und sagt, nee, bei euch mache ich nicht weiter, ich gehe in die freie Wirtschaft. Mhm. Ich habe aber diesen Schritt nie bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin dann, wie gesagt, habe damals zur Fiat Bank nach Heilbronn gegangen, bin dann zur Landesgirokasse, bis dann der Schritt zur Sparkasseninformatik bzw. Finanzinformatik nach Hannover erfolgt ist. Da war ich insgesamt 15 Jahre in unterschiedlichen Positionen und habe mir dann irgendwann nach 15 Jahren kam dann auch der Wunsch auf, mal wieder was anderes zu machen. Und dann wurde ich angesprochen, mit dem Thema der erste CIO des Landes Baden-Württemberg zu werden.
Was ja aber auch wieder öffentlicher Dienst und Verwaltung.
Ja, natürlich. Aber ja, natürlich am anderen Ende der Pyramide.
Ja, ja. Ja,
muss man euch auch sagen, mit sehr vielen Möglichkeiten der Gestaltung. Mhm. Und das war jetzt für mich schon auch noch mal eine persönliche Motivation, weil mit dem CIO damals, war damals nur ausschließlich die CIO-Tätigkeit, CDO kam später noch dazu, war ich im Verwaltungsrat der Datenzentrale. Das heißt, ich konnte den Kreis schließen und bin dann mit 55 in das Unternehmen zurückgekehrt, in den Verwaltungsrat, mit dem ich mit 25 meine berufliche Karriere begonnen habe. Und auch jetzt bin ich noch im Verwaltungsrat von der ComOne. In der ComOne ist die Datenzentrale aufgegangen und ich finde das heute noch eine tolle Sache und ich war auch, wie soll ich jetzt sagen, dem Land Baden-Württemberg dankbar für die Karrierechance, die man mir eröffnet hat mit der Zusatzausbildung von der Datenzentrale. Und es war für mich schon auch nochmal ein persönlich wichtiger Faktor zu sagen, okay, ich komme an den Anfang zurück und kann jetzt auch verschiedene Dinge zurückgeben für das, was ich mal bekommen habe.
Jetzt haben wir schon drüber geredet, welche Titel da alle dahinter stehen. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Was ist ein klassischer Arbeitstag? Gibt es einen klassischen Arbeitstag oder ist es, ich gucke morgens aufs Handy, schaue, was die Termine vorgeben und jeder Tag ist eigentlich ein ganz anderer? Oder gibt es klassische Aufgaben?
Es ist ein Mix. Mhm. Also wenn alles gut geht, wenn in der BitBW ordentlich gearbeitet wird und ich nicht morgens bereits um 7 Uhr eine Meldung über Inzidenz bekomme, startet der Tag relativ normal. Sollte es anders sein, dann startet er meistens mit einem Telefonat mit dem Christian Leinert oder dem Jürgen Kimmel als Präsidenten und stellvertretenden Präsidenten der BitBW, um erstmal eine Sachklärung zu bekommen, was denn los ist. Jetzt muss ich aber ganz klar sagen, das ist die Ausnahme, das ist nicht die Regel. Also natürlich habe ich einen durchgetakteten Terminplan. Der eigentliche Chef, den ich habe, ist die Dagmar Schüle. Das ist meine persönliche Assistentin, die mir genau sagt, wann ich wo zu sein habe. So, das ist der Standardablauf. Der besteht sehr viel aus Meetings, aus Besprechungen, aus Kommunikation mit meinen Führungskräften, mit meinen Kollegen und natürlich teilweise auch immer wieder mit Mitarbeitern, weil mir es eigentlich schon wichtig ist, auch mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen. Ich mache mir auch manchmal den Spaß, wenn ich ein paar freie Minuten habe, dann fahre ich einfach mal in die BitBW und laufe da ein bisschen rum und rede einfach mit ein paar Leuten, die nicht schnell genug wegkommen, weil sie mich nicht früh genug gesehen haben. Und das ist mir persönlich, ist mir wichtig. Natürlich habe ich dann die Themen wie, wir haben jeden Montag die Vorkonferenz. Das ist die Vorbereitung der Kabinettssitzung am Dienstag. Das ist für mich ein Regeltermin, an dem ich teilnehme. Ich sitze in verschiedenen Verwaltungsräten. Ich habe einige Termine jetzt auch mit dem neuen Bundesministerium für Digitalisierung in Berlin. Da werde ich nächste Woche wieder 2 Tage in Berlin sein. Aber ich habe einen durchgetakteten Tag, der aber sehr oft untertägig nochmal geändert wird. So, also insofern ist für mich Flexibilität nachher auch nochmal ein entscheidender Punkt. Im Allgemeinen ist es so, dass ich morgens, wenn ich ins Büro fahre, noch nicht weiß, wie der Tag endet.
Und wann?
Ja, und das macht's natürlich, das macht's interessant.
Jetzt ist eine Aufgabe auch, und das haben wir ein bisschen auf LinkedIn recherchiert, Sie waren in Warnemünde vor ungefähr 2 Wochen, weil da gehört auch noch eine Aufgabe dazu, Sie sind Teil vom IT-Planungsrat.
Ja, im Warnemünde war der IT-Planungsratskongress und war auch verbunden mit einer Sitzung des IT-Planungsrats. Da gibt es 3 Stück im Jahr, zumindest 3 Regelsitzungen. Und da haben wir dieses Mal den D-Stack beschlossen, also die Deutschlandarchitektur. Das war eine sehr, sehr wichtige Sitzung, weil es einfach aus meiner Sicht ein Durchbruch war, getrieben auch von dem neuen Digitalisierungsminister, dem Carsten Wildberger, der jetzt einfach auf eine gemeinsame Architektur setzt, was ich für sehr richtig halte, und wir hier dazu grundlegende Beschlüsse gefasst haben.
Zahlen, Daten, Fakten.
Was ist eigentlich der Deutschlandstack? Die Grundlage für den sogenannten Deutschlandstack, kurz D-Stack, wurde im Koalitionsvertrag 2025 der Bundesregierung gelegt.
Genau, und der Deutschlandstack ist nun ein Projekt des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung. Also wir sprechen hier nicht von der Länder, sondern von der Bundesebene.
Der Deutschlandstack ist im Grunde eine Technologieplattform für Digitalvorhaben der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Die Idee dahinter? Statt dass jede Behörde eigene Lösungen baut, soll es gemeinsame, standardisierte Lösungen geben. Diese Lösungen können dann von allen Behörden im Bund, den Ländern und den Kommunen genutzt werden. Und es muss nicht mehr jede Behörde oder jedes Bundesland selbst eigene Lösungen bauen.
Zunächst schaut man sich hierzu die sogenannten Basisdienste an. Dazu gehört zum Beispiel das Identitätsmanagement, also alles, was mit Identifikation und Ausweis zu tun hat. Ein wichtiger Bestandteil ist deshalb die sogenannte EUDI-Wallet, also geschrieben EUDI, EU für Europa und dann Wallet wie die Brieftasche. Also eine digitale Brieftasche, mit der sich Bürgerinnen und Bürger online ausweisen und rechtsverbindlich unterschreiben können. Diese Lösung muss übrigens bis Ende 2026 in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden.
Da nochmal einen Schritt zurück. Der IT-Planungsrat, das sind quasi Vertreter der unterschiedlichen Bundesländer, die da zusammenkommen, die IT-Strategien miteinander vergleichen, miteinander besprechen, planen.
Ja, und gemeinsame Beschlüsse fassen. Die Mitglieder sind die CIOs der Länder. Plus der Vertreter des Bundes. In dem Fall ist es jetzt das Bundesministerium, das neue für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Und es sind genauso vertreten Interessenverbände wie der Datenschutz und die kommunalen Spitzenverbände. Die letzteren haben aber kein Stimmrecht. und sind als beratende Mitglieder dabei. Und Ziel ist es natürlich hier ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern zu erarbeiten und gemeinsam Themen voranzubringen.
Also auch länderübergreifende Zusammenarbeit, da hatten wir ja auch in der letzten Folge mit Marc Müller eben drüber gesprochen, Bundesjustizcloud war da das Thema, da ging es ja auch um die länderübergreifende Zusammenarbeit, also auch das sozusagen ein Gremium, ein Rat, der sich mit diesem Thema befasst.
Ja, wobei es ist kein Ausschließlichkeitsprinzip da. Also es ist jetzt nicht so, wenn Länder miteinander zusammenarbeiten wollen, brauchen sie dazu keinen IT-Planungsratsbeschluss. Gerade jetzt die Sache, die Sie angesprochen haben, eins meiner Lieblingsprojekte in der BitBW, die Justizcloud, die jetzt wirklich auch außerhalb des IT-Planungsrats entstanden ist, weil fachliche Zuständigkeit im E-Justice-Rat liegt. Das ist die Vereinigung der Justizministerien. Die haben einen entsprechenden Beschluss gefasst und die BitBW hat sich darum beworben, diesen Beschluss umzusetzen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir den Zuschlag bekommen haben. Und alles, was ich bisher gesehen und gehört habe, muss ich sagen, das war auch eine tolle Leistung von der BitBW. Da haben Sie ja auch in Ihrem letzten Podcast mit Herrn Marc Müller schon einige Worte darüber verloren. Und auch ich kann mich hier nur lobend positionieren.
Wir haben zwar in der letzten Folge viel über die bundeseinheitliche Justizcloud gesprochen, da wir aber auch in dieser Folge immer wieder auf dieses Projekt zu sprechen kommen, hier nochmal ganz kurz ein paar Infos. Die deutsche Justiz plant mit der bundeseinheitlichen Justizcloud eine zentrale cloud-basierte IT-Infrastruktur, um die Digitalisierung und Vernetzung der Justiz bundesweit voranzutreiben. Ziel ist eine einheitliche Plattform für moderne, länderübergreifende Fachverfahren. Das Vorhaben gilt als größtes IT-Projekt der Justiz. Die BitBW ist maßgeblich beteiligt und übernimmt zentrale Aufgaben beim Aufbau und beim Betrieb der Plattform. Wenn ihr mehr über die Justizcloud erfahren wollt, dann hört euch die Folge 4 unseres Podcasts Vibes and Bytes an. Jetzt aber wieder zurück ins Gespräch mit Stefan Krebs.
Aber wichtig ist, es ist so, dass es Zusammenarbeiten auch gibt ohne IT-Planungsratsbeschluss. Wir persönlich in Baden-Württemberg haben eine sehr enge Kooperation mit dem Land Sachsen. Da machen wir einiges zusammen und auch Kooperationen mit anderen Ländern. Und ich gehe jetzt nochmal auf den Podcast, den Sie vor kurzem gemacht haben mit Björn Beck, mit F13. Da hat er ja sehr deutlich gesagt, dass wir F13 Open Source gestellt haben. Und in der Zwischenzeit wird es von mehreren Ländern nachgenutzt. Und nicht nur nachgenutzt, sondern weiterentwickelt. Und da würde ich schon gern auch noch mal einen Punkt einschießen wollen, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wie merken Sie als Land, wenn Sie irgendwas besonders gut gemacht haben? Da gibt es einen Indikator dafür. Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte?
Ich bin gespannt.
Wenn der Bund auf einmal sagt, er würde das auch gerne nutzen. Und wir haben jetzt Bundesbehörden, die F13 nutzen.
Ach cool.
Und es gibt jetzt noch einen weiteren Indikator. Wie merken Sie nicht nur, dass Sie es gut gemacht haben, sondern besonders gut? Wenn der Bund nachfragt, ob Sie es Ihnen auch noch produzieren würden. Und da wir jetzt für einzelne Bundesbehörden F13 auf den Maschinen der BitBW betreiben, ist das für mich schon so eine kleine Art Sonderpreis oder Nobelpreis, den die BitBW hier gewonnen hat.
Sie würden also schon sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in Zukunft noch mehr länderübergreifend oder auch mit dem Bund zusammenarbeiten, weil das Dinge einfach auch leichter macht. Das hatten wir auch mit Björn Beck besprochen.
Ob es die Dinge unbedingt leichter macht, ist gar nicht die Frage. Aber ich glaube, wir werden eben durch den Generationswechsel, den wir in Deutschland haben, durch den demografischen Wandel, wird es sehr schwierig sein, für jeden Einzelnen ein Problem zu lösen, das alle haben.
Ja. Damit die Fachkräfte gar nicht alle dafür, also nicht jedes Bundesland hat die Fachkräfte, das selber zu lösen. Also wir sind also quasi gezwungen, nicht alles selbst zu machen, sondern zusammenzuarbeiten.
Das ist jetzt gar nicht die Frage, ob Sie die Fachkräfte haben, sondern nennen wir es mal die Ressourcen im Allgemeinen.
Auch das,
also,
ja klar. Ja,
die Probleme sind ja nicht örtlich unterschiedlich. Natürlich haben Sie manchmal Landesrecht, die Dinge anders machen, aber im Großen und Ganzen sind die Herausforderungen, die die jeweiligen Länder haben, identisch. So. Deshalb hat man ja auch schon bei der OZG-Umsetzung das EFA-Prinzip entwickelt, wo man gesagt hat, einer macht für alle. Mhm. So, und das ist der erste richtige Schritt. Und ich glaube, wir werden eine Zentralisierung der IT-Leistungen in den Ländern haben. Mhm. Ich glaube, dass es wirklich so weit kommen soll, dass sich Länder noch mehr zu Konsortien zusammenschließen, mhm. wie das bisher erfolgt ist. Das sehe ich Baden-Württemberg als starkes Land. Mhm. Ich sehe Baden-Württemberg mit der IT-Landschaft BIT-BW und auch ComOne extrem gut aufgestellt, was natürlich aber auch bedeutet, dass wir an der Zukunft der BIT-BW positiv arbeiten müssen, mhm. gucken, dass entsprechende Material- und Ressourcenausstattung eben da ist und natürlich aber auch es hier notwendig sein wird, dass sich die BIT-BW entsprechend positioniert mhm. und eben auch sagt, ja, wir machen das mhm. und nicht immer einen Grund findet, warum man das jetzt genau nicht machen muss. Und da können wir ja immer wieder das Beispiel jetzt mit der Justizcloud nehmen.
Genau, da hat sie sich
das
ja beworben.
War genau der Punkt. Ja. Man ist da reingegangen, man hat sich beworben, mhm. man hat aus meiner Sicht theoretisch besser positionierte Mitbewerber aus dem Feld geschlagen und hat jetzt die Chance zu zeigen, was man kann.
Jetzt ist das Stichwort Strategie gerade gefallen. Genau. Ich möchte noch mal ein paar Schritte zurück. Und zwar, die Digitalisierungsstrategie liegt auch in Ihrem Verantwortungsbereich. Wie hat das Ganze denn angefangen? Also ich meine, Digitalisierung ist jetzt noch nicht so ein ganz so altes Thema. Sie haben es vorhin erwähnt, auch am Start Ihrer Karriere. Jetzt kann man alle möglichen Themen in dem Bereich schon studieren. Früher war das nicht so. Wie waren denn die Anfänge der Digitalisierungsstrategie in Baden-Württemberg?
Die Digitalisierungsstrategie haben wir in den Jahren 2016, 2017 entwickelt und die wurde dann auch im 2017 in Kraft gesetzt. Damals mit dem wirklich tollen 1-Milliarden-Paket, das wir gekriegt haben für Digitalisierungsprojekte und mit dem es gelungen ist, sehr viele Themen zu starten. Wir haben damals die Marke Digital at BW gegründet und wir haben das ganze Thema aufgebaut. Und das ist natürlich eine ressortübergreifende Strategie gewesen, in der sich alle Ressorts in insgesamt 6 Schwerpunktthemen und 4 Querschnittsthemen einbringen können und auch eingebracht haben mit eigenen Projekten. Und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Daraus haben wir auch einen Kabinettsausschuss für Digitalisierung gemacht, den der Digitalisierungsminister und stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobel leitet. Und ich glaube, da haben wir diese Themen ganz gut vorangebracht. Was aus meiner Sicht eine ganz, ganz tolle war, bereits in Sache war im Jahr 2017. Als wir die Schwerpunkte festgelegt haben, hatten wir damals schon 2 Schwerpunkte drin, die in der Zwischenzeit an Aktualität nicht mehr wegzudenken sind. Das war zum einen künstliche Intelligenz. Wir erinnern uns, mhm. F13. Mhm. Und zum anderen das Thema Cybersicherheit. Ein mhm. Thema, das uns auch heute mhm. massiv beschäftigt. Und wenn ich es einfach mal so sagen darf, ich habe letztendlich die Fachaufsicht auf die BIT-BW und es gibt eine zweite Landesoberbehörde, auf die ich ebenfalls die Fachaufsicht habe, das ist die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg, die auch sicherlich aufgrund meiner Initiative gegründet worden ist, in der letztendlich ca. 100 Kollegen täglich daran arbeiten, die Cybersicherheit und die Resilienz gegen Cyberangriffe in Baden-Württemberg zu erhöhen. Das sind also 2 ganz konkrete Ausgliederungen aus der Digitalisierungsstrategie, die wir bis ins Jahr 2017 mehr oder weniger zurückverfolgen können. Und wir sagen können, schon damals haben wir an den richtigen Stellschrauben gedreht.
Jetzt haben wir viel über die Meilensteine der Digitalisierungsstrategie gesprochen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die aktuell wichtigen Projekte, die im Moment in Baden-Württemberg laufen. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, also Digitalisierungsprojekte, IT-Projekte. Werfen Sie mal irgendwas in den Raum. Was gibt es denn da für interessante Dinge, die im Moment so auf der Agenda ganz oben stehen?
Also das Projekt, das mich momentan, glaube ich, emotional auch am meisten mhm. beschäftigt, ist Medicus. Mhm. Das ist die Abkürzung für Medizindateninfrastruktur, cloudbasiert, universell und sicher. Das ist eine Cloud-Plattform für den Gesundheitssektor, mhm. die von einem interdisziplinären Team aus Innen-, Sozial- und Wissenschaftsministerium gemeinsam mit den Unikliniken und in der Zwischenzeit auch weiteren Kliniken aufgebaut wird. Medicus ist als Projekt der öffentlichen Hand für alle da. Wir möchten hier ein Angebot machen für alle Krankenhäuser von der Uniklinik über die kommunalen und freigemeinnützigen Häuser bis zu privaten Einrichtungen. Alles, was Medicus aufbaut, basiert auf einer Referenzarchitektur des D-Stack und ist damit eines der ersten und wirklich umfangreichen Umsetzungsprojekten dieser Architektur. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen und mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eigentlich die Blaupause für den D-Stack und die Deutschland-Architektur, die wir an der Stelle gemeinsam mit dem GovTech Campus und dem Ökosystem dort hingestellt haben.
D-Stack, da haben wir vorhin drüber gesprochen, Deutschland-Stack, genau. Hm? So schließt sich der Kreis.
Ein weiteres Projekt, das auch für den Bürger sichtbar ist, ist IKFZ4, das gemeinsam vom Land Baden-Württemberg gemacht worden ist. Da sind die kommunalen Verbände mit dabei gewesen, die Kommunen, auch das kommunale Rechenzentrum ComOne. Da geht es einfach darum, per Online Kfz-Anmeldung, Ummeldung durchführen zu können. Es ist eins meiner Lieblingsprojekte, weil wir an der Stelle eines hinbekommen haben, was vorher überhaupt nicht ging. Sie können im Prinzip digital Ihr Auto anmelden und Sie können sofort losfahren, weil Sie kriegen die Anmeldepapiere per E-Mail zugeschickt und die gelten so lange, bis die richtigen Papiere per Post bei Ihnen eintreffen. Was Sie nach wie vor machen müssen, Sie müssen hier ein Nummernschild besorgen,
klar.
Aber das ist erheblich einfacher, wie tatsächlich im Landratsamt in der Zulassungsstelle oder beim Stadtkreis in der Zulassungsstelle in der Schlange zu stehen.
Absolut.
Und das ist wirklich ein tolles Projekt, auf das ich sehr stolz bin. Mhm. Und im Rahmen von diesem Projekt machen wir jetzt noch ein Anschlussprojekt, das nennen wir Novoz Kfz, wo wir gezielt rausgehen und mit den Bürgern auch in den Landratsämtern reden und versuchen, im Soft-Skill-Bereich Dinge zu finden nach dem Motto, warum geht der Bürger immer noch für diese Dienstleistung aufs Amt, obwohl er diese Dienstleistung so einfach digital machen kann. Er hat dort geringere Gebühren zu bezahlen und wir versuchen hier tatsächlich vor Ort mit Grassroot-Erfahrung sozusagen an das Thema ranzugehen und hier schlauer zu werden.
Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse? Warum geht man noch aufs Amt und stellt sich da an, zieht ein Nümmerchen? Ich kenne das auch von früher.
Also es ist tatsächlich Unwissenheit,
ja.
Sorge, ob der digitale Vorgang geht, vielleicht auch Gewohnheit. Und das sind Dinge, an denen wir da arbeiten. Wir versuchen jetzt auch so ein bisschen hybride Angebote zu machen, dass ich zumindest mal mehr Gedanken mache über einen Selbstbedienungsautomat. Also wenn dann schon einer unbedingt aufs Amt möchte, stelle ich ihm dort einen Automaten hin, muss er unbedingt mit einem Sachbearbeiter reden. An solchen Dingen arbeiten wir momentan. So. Was natürlich dann ein weiteres Projekt ist, das sind die ganzen Cloud-Themen, das habe ich vorhin angesprochen. Nochmal ganz klar, das OpenShift Justizcloud-Projekt ist eines, das mich wirklich sehr beschäftigt. F13 ist eins der Themen. Und was jetzt momentan auch bei mir sehr viel Raum greift und auch in der öffentlichen Diskussion sehr viel Platz einnimmt, ist natürlich die Souveränitätsdiskussion, die wir jetzt eben haben.
Absolut, und digitale Souveränität hatten wir in der ersten Folge sogar schon angesprochen.
Ja,
genau, ganz wichtiges Thema.
Da waren sie am Puls der Zeit.
Ja, genau.
Und auch hier werden wir ja Lösungen brauchen. Wie wirkt sich das auf die Souveränität des Arbeitsplatzes aus an der Stelle? Und da glaube ich, es wird nicht möglich sein, dass man eine absolute Souveränität erzeugt. Also wir werden nicht sagen können, wir nehmen nur noch Dinge, die wir in Deutschland selber produziert haben. Aber ich glaube, wir müssen in einen Prozess kommen, dass ich das eben steuere, dass ich Risikoabschätzungen vornehme, dass ich mir wirklich überlege, Wie sieht's aus, wenn mir der Service wegbricht? Ich muss also da überlegen, habe ich Alternativen? Es wird immer notwendig sein, dafür zu sorgen, dass man Alternativen hat. Und ich muss natürlich auch eine Abwägung treffen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ein Produkt ist Weltmarktführer, dann hat es ja einen Grund, warum der Weltmarktführer ist.
Genau, dann scheint es schon gut zu sein,
dieses Produkt. Ja. Dann ist es entweder fachlich unschlagbar, es ist komfortabel, es ist preiswert zu produzieren. Irgendwas muss es ja haben, sonst wäre es nicht Weltmarktführer. So. Und jetzt komme ich bei der Analyse zu dem Ergebnis, aber die Eigentümerschaft bzw. die Herrschaft über das Produkt gefährdet meine Souveränität. Dann muss ich mir halt auch darüber im Klaren sein, wenn ich dann die Souveränität als wünschenswertes und erstrebenswertes Gut erachte, dann geht damit einher, dass ich dann eben nicht mehr den Weltmarktführer habe.
Sondern das ist der Kompromiss.
Platz 3, genau, ja. Platz 5, Platz 7 ja. Oder selber gemacht.
Mhm. Mhm. Klar. Ja,
und das bedeutet natürlich Qualitätseinbußen. Mhm. Wisst ihr, das lässt sich sehr deutlich immer wieder bei F13 erklären. Mhm. Ich finde, wir haben mit F13 eine tolle Lösung. Ja. Aber sie kann nicht konkurrieren mit ChatGPT. Mhm. Oh, ChatGPT kann mehr. Aber jetzt gehe ich nochmal an die Sache ran und sage, für was setzen wir F13 ein? Und wenn man das dann nochmal gegeneinander legt, dann muss ich schon mal gucken, ist dein F13 überhaupt noch so viel schlechter? Mhm. Und selbst wenn es etwas schlechter wäre, erfüllt es seine Aufgabe. Mhm. Und es erleichtert mir die Arbeit.
Eben, ja.
Und ich kann sicher sein, dass alles, was ich eingebe, und ich werde irgendwann auch Bürgerdaten eingeben, bei mir bleibt.
Spannende Ausführung von Herrn Krebs. Man merkt auch, dass er für so manche Themen regelrecht brennt. Genau da wollen wir dann noch etwas nachhaken und haben ihn gefragt, für was sein Herz gerade schlägt und welche Dinge er leidenschaftlich verfolgt.
Ja, für meinen Job im Grundsatz habe ich natürlich eine Leidenschaft. Das sind mehrere Schwerpunktthemen. Natürlich alles, was das ganze Thema Online-Zugangsgesetz mitgebracht hat, da glaube ich einfach, das ist für den Bürger sichtbar. Mhm. Da müssen wir viel mehr im E-Government müssen wir noch hinbekommen. Mhm. Da ist auch für mich ein großes Licht am Horizont. Nächstes Jahr soll die ID-Wallet kommen. Mhm. Mit der ID-Wallet wird es dann eben möglich sein, sich mit dem Handy zu authentifizieren gegenüber den E-Governance-Systemen. Mhm. Ich glaube, das wird vieles einfacher machen und dann werden wir es auch schaffen, hier mehr Nutzer auf die Systeme zu bringen. Mhm. Die Angebote sind da. Wir haben sehr viele Angebote. Wir haben flächendeckend die Kfz4 in Baden-Württemberg, das habe ich schon angesprochen. Genau. Das virtuelle Bauamt ist flächendeckend da. Wir haben die elektronische Wohnsitzanmeldung. Wir haben Waffenanmeldungen. Wir haben mehrere Systeme, die bereits funktionieren. Mhm. Wie wir aber den Run noch nicht verspüren. Das ist das eine. Das zweite, was mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, das ist SpitBW. Also ich sehe mich nicht nur als die Fachaufsicht, sondern ich sehe mich auch so ein bisschen als der Pate von BitBW. Mhm. Das ist mir einfach wichtig. Mhm. Das kommt einfach dahin, gemeinsamer Weg seit dem 1.7.2015. Und ich es einfach natürlich als notwendig sehe, dass wir einen leistungsfähigen Dienstleister haben. Das ist ganz klar. Und ein weiteres Thema, das mir wirklich am Herz liegt, das liegt natürlich auch an meiner Vergangenheit. Also Sie haben das gesagt, dass ich lange Zeit bei der Sparkasseninformatik gearbeitet habe. Ich hatte da auch eine spezielle Funktion. Ich war sozusagen der Chief Security und der Chief Risk Officer. Das heißt, diese Themen liegen mir schon im Blut und auch wirklich im Herzen. Das Thema Cybersicherheit, das verfolge ich mit großer Sorge, die kriminelle Entwicklung, aber auch mit großer Freude, was es uns in der Zwischenzeit gelingt, entgegenzustellen. Und hier auch nur ein einfaches Beispiel. Ich habe die CSBW bereits erwähnt und ich habe dort ein Projekt initiiert vor schon 3 Jahren, wo man so ein sogenanntes Darkside-Monitoring geht. Und da versuchen die Kollegen dort gezielt Angriffe auf Institutionen und Behörden in Baden-Württemberg zu erkennen, bevor die überhaupt stattfinden, also in der Anbahnungsphase. Das ist vielleicht für den Laien etwas schwierig zu erklären, aber es ist tatsächlich möglich, solche Angriffe vorherzusehen. Mhm. Aber natürlich nicht alle.
Ja.
Nicht alle.
Ja.
Und es ist so, ich habe mal darum gebeten, eine Auswertung zu machen, wie viel Schäden wir eigentlich dadurch verhindern konnten, dass wir entweder den Aufbau eines Angriffes stören oder ein betroffenes Opfer rechtzeitig informieren konnten. Und die Kollegen sind bei Größenordnung von 25 Millionen Euro im Jahr. Jetzt können Sie natürlich sagen, wenn Sie jetzt die Schadenssummen auf Deutschland sehen, was uns da tagtäglich oder jährlich reinplatzt, da macht ja zum Beispiel der Bitkom immer eine Studie, dann ist das immer noch ein geringer Betrag. Mhm. Aber es sind immerhin 20 Millionen weniger. Ja. Und ich bin überzeugt, dass die Kollegen weiter an ihren Methoden feilen werden. Mhm. Und ich auch irgendwann mal sagen kann, wir haben 100 Millionen Schaden verhindert. Mhm. Oh, ja, natürlich wird die Bedrohungslage auf der anderen Seite genauso wachsen, sodass ich mich hier immer in einem Wettrennen befinden werde.
Ja.
So, aber das sind die Themen, die mir wirklich sehr am Herzen liegen. Mhm. Und ansonsten habe ich noch jede Menge tägliche Herausforderungen, die mich dann schon einholen.
Das glaube ich.
Wie gehen Sie denn mit der allgemeinen Kritik um, dass wir im Behörden Umfeld digitalisierungstechnisch schon eher hinterherrennen im Vergleich zu der Wirtschaft? Wie sehen Sie das?
Da bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob wir wirklich so weit hinterherrennen. Also natürlich gibt es jede Menge Frontrunner. Und es ist sicherlich so, dass die Behördenstruktur in Deutschland oder würde man sagen weltweit darauf ausgelegt ist, sichere Abläufe zu produzieren. Kein Risiko. Also es wird hier niemand dafür bezahlt, dass er Risiken eingeht, sondern es ist die klare Aufgabe, solide Arbeit abzuwickeln. Das bedeutet natürlich auch, dass die Bereitschaft, Risiken einzugehen, jetzt nicht besonders ausgeprägt ist, zumindest im Durchschnitt. Ich glaube, ich selber würde mich da jetzt anders beurteilen, aber das muss ich auch, sagen wir mal, den Leuten überlassen, die das dann tun. Ich erlebe in meinem Umfeld sehr viel Kreativität, sehr viel Freude, mit den Themen umzugehen. Und ich glaube auch, es ist halt, das ist überall das Gleiche. Du musst dich an die Technologie gewöhnen. Du musst Vertrauen dazu gewinnen.
Genau, man muss also die Menschen langsam heranführen und dann wächst das Vertrauen auch in die Technik.
Und das wird kein Behördenproblem sein.
Das ist kein Behördenproblem, ja.
Es ist ein Vertrauensproblem und jetzt kommt natürlich eines, und das ist ja eigentlich auch was Schönes. Es ist ja trotz allem, aus meiner Sicht, immer noch ein hohes Vertrauen in die Rechtmäßigkeit des Staates gegeben. Nicht unbedingt in die Schnelligkeit und in die Agilität, aber die Rechtmäßigkeit des Staates. Und das dürfen wir nicht verspielen. Ja. Aber an den anderen Punkten müssen wir arbeiten. Und ich denke ganz klar, jedem, dem ich eine Technologie zur Verfügung stelle, was auch immer, wenn er dem nicht vertraut, wird das nicht nutzen.
Na klar.
Wenn wir es schaffen, die Bürger dazu zu kriegen, dass sie einfach mal 3-4 Dienstleistungen auch des täglichen Lebens über digitale Wege zum Rathaus lösen können, dann wird sich auch das Vertrauen aufbauen. Und wie gesagt, da setze ich sehr viel auf die IT-Wallet und ich setze darauf, dass wir weitere digitale Dienstleistungsangebote für die Bürger machen können.
Was können denn im Allgemeinen die anderen Länder bezogen auf Digitalisierung von Baden-Württemberg lernen?
Normalerweise würde ich jetzt sagen, von Baden-Württemberg lernen heißt Siegen lernen. Aber das ist jetzt nicht, die Aussage, die Sie jetzt natürlich haben möchten. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, in Baden-Württemberg eine sehr gute Infrastruktur zu schaffen mit zwei zentralen Dienstleistern. In Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel 35 kommunale IT-Dienstleister. Es ist uns da gelungen, eine Zentralisierung hinzubekommen und damit unsere Stärken zu bündeln. Und ich glaube, darin liegt auch die Basis für alles, was wir denn so hingekriegt haben. Und was man von uns lernen kann, ist sicherlich, wenn wir die Themen konsequent angehen, die entsprechende Mittelausstattung hat, dann kriegt man auch was hin. Was mir aber auch wichtig wäre, dass man nicht nur in den eigenen Hof guckt, sondern auch guckt, was haben die anderen. Und da würde ich jetzt einfach nochmal ein Beispiel nehmen. Das ist das virtuelle Bauamt. Das wurde angeboten von Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben in Baden-Württemberg gesagt, jawohl, das nehmen wir im Sinne der EFA-Nutzung. Und dann haben wir es eben auch umgesetzt und haben gesagt, okay, auch wenn es Widerstände gibt und wenn es da sicherlich die eine oder andere Fragestellung gibt, wir machen das jetzt. Und in der Zwischenzeit haben wir es flächendeckend im Einsatz. Das heißt, man muss schon eine eigene Kompetenz haben. Man muss aber auch in der Lage sein zu erkennen, was machen andere gut, was muss ich nicht unbedingt selber nochmal nachbauen. Und wir haben nochmal einen weiteren Vorteil in Baden-Württemberg, das darf man glaube ich auch nicht verkennen. Wir haben eine Industrie- und Wirtschaftslandschaft, insbesondere IT-Unternehmen in Baden-Württemberg, wo wir eine Expertise im Land haben, auf die wir auch als Landesverwaltung sehr gut, sehr einfach und sehr unkompliziert zurückgreifen können. Das muss gar nicht unbedingt sein, dass ich dann jedes Mal auch einen Vertrag mache, aber auch hier den Austausch, die Möglichkeit, hier Diskussionen, Weiterentwicklungen, Strategien aufzubauen, das ist schon hier auch nochmal ein erheblicher Vorteil.
Auf jeden Fall. Das ist definitiv ein gutes Schlusswort.
Sehr gut, gell? Genau.
Wir bedanken uns bei Ihnen. Schön, dass Sie da waren. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und an alle anderen, wie immer, folgt uns gerne auf den üblichen Plattformen. Und
Spotify, dann, Apple Music,
dann verpasst Amazon. Ihr auch nicht, wenn die nächste Folge kommt. Dankeschön.
Tschüss.